Herzlich willkommen bei Metal Minds, The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Mein Name ist Diana Heinpurer und ich führe euch durch diesen Pit, in dem wir hinter die Masken blicken. Also heute etwas, ja, wir blicken hinter Masken. Was es wohl damit auf sich hat? Heute wird's düster, aber auch ehrlich, es ist Halloween und pünktlich zur Nacht der Schatten melden sich The Other mit ihrem neuen Album Alienated zurück. Sie gelten als Europas bekannteste Horror-Punk-Band mit Songs, die mehr erzählen als nur Geschichten von Monstern. Sie erzählen von uns, von Entfremdung, von der Suche nach Zugehörigkeit, von Mut und Anderssein. Ich spreche heute mit dem Sänger Rod Usher über das Schöne im Schaurigen, über Horror als Spiegel der Gesellschaft und darüber, warum Dunkelheit manchmal die ehrlichste Form von Licht ist. In diesem Sinne sage ich mal, willkommen in der Schattenzone zwischen Punk, Poesie und Menschlichkeit. Rod, schön, dass du da bist.
Wow, das nenne ich mal eine Anmoderation. Ich freue mich total, dabei zu sein und ich bin sehr gespannt. Da war schon so viel enthalten, mit dem ich mich beheimatet fühle, dass ich jetzt sehr gespannt bin auf die Fragen.
Okay, dann hoffe ich, dass ich deine Erwartungen und auch die Erwartungen unserer Hörerinnen und Hörer nicht enttäuschen werde. Ich würde aber direkt mal zu einem ganzen Geständnis machen. Also Halloween, damit kann ich was anfangen, die Stimmung, das Licht und so, aber mit echten Horrorfilmen, mit Splatter oder Psychothrillern kann ich nichts anfangen, da schlafe ich wochenlang schlecht.
Und das finde ich total nachvollziehbar und das zeigt ja auch, dass viele Horrorfilme auch ganz gut funktionieren, indem sie Emotionen herauslocken. Und ich gebe auch zu, dass ich auch wahnsinnig schreckhaft bin. Ich bin wirklich der Typ, der im Kino kreischt wie ein kleines Mädchen und über den dann die Leute sich amüsieren. Und aber das macht für mich den Reiz von Horrorfilmen aus, nämlich dieses Gefühl, die Angst zulassen zu können, rauszulassen und danach aus dem Kino zu gehen und sagen, ach, die Welt da draußen ist doch gar nicht so schlecht.
Das ist gut, wenn dir das gelingt.
Ja gut, in der heutigen Zeit ist es natürlich besonders schwierig zu sagen, die Welt ist gar nicht so schlecht. Es gab schon mal bessere Zeiten, sicherlich. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass Horrorfilme gerade sehr, sehr angesagt sind und immer mehr rauskommen, so vielfältig wie wahrscheinlich das letzte Mal zur Jahrtausendwende. Und das sind ja häufiger bestimmte Anlässe, die dafür sorgen, dass Horror wieder ein großes Thema wird.
Also alles hat so seine Zeit irgendwie, ne? Aber lass uns mal beim Thema Halloween kurz hängen bleiben. Was bedeutet denn Halloween für dich?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich liegt es ein bisschen daran, dass ich mal als Austauschschüler in den End-80ern in Amerika war und da zum ersten Mal Halloween mitbekommen hat, als das hier nicht mehr als ein Wort war. Das kannte man vielleicht aus irgendwelchen Filmen, aber das war es dann auch. Und wenn man das mal selber mitgemacht hat, war es natürlich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und mich hat da fand ich schon Horrorfilme und alles super und war riesen Kiss-Fan und alles, aber dann das selber zu sehen, wie wirklich die Kids dann an die Tür kommen und alles dekoriert ist, das hat mich richtig begeistert. Wir haben mit der Band dann 1999 oder 2000 angefangen, an Halloween Konzerte zu spielen. Da waren wir noch eine Misfits-Coverband und nicht The Other und haben dann im altehrwürdigen Underground in Köln, was es schon sehr lange nicht mehr gibt, haben wir an Halloween gespielt. Daraus wurde eine kleine Tradition, die haben wir dann mit Java übernommen. Und als das losging, war es auch zu einer Zeit, als noch nicht jeder Club, egal ob das jetzt ein Elektro- oder halt ein Alternativclub war, eine Halloween-Party hatte, sondern da war das wirklich dann eher einer punkigen oder dunklen Szene vorbehalten und dementsprechend auch viel subversiver als das heute der Fall ist, wo es einfach nur ein weiteres Fest ist. Und der Kölner als Karnevalist hat das natürlich dann mit offenen Armen umarmt. Und so ist es dann hier bei uns ein weiteres Fest, zu dem man sich kostümiert geworden. Aber wir wissen natürlich alle, dass für Leute, die Metal oder Goth hören, dass das einfach ein ganz besonderes Fest ist und von mir aus jeden Tag stattfinden könnte.
Du hast die Misfits schon mit angenannt. Ich habe hier tatsächlich als nächste Frage nämlich genau sowas stehen. Ihr werdet ja oft mit The Misfits in einem Atemzug genannt, aber eben als Band, die das Genre nach Europa gebracht hat, die das hier etabliert hat. Und die Misfits haben Horror ja nie nur als Show verstanden, sondern als Gesellschaftskommentar, als Spiegel über eine überdrehte Kultur. Ne? Also. Und inwiefern spielt das bei The Over auch eine Rolle? Also diese Mischung aus Spaß, Schock und Substanz.
Die Misfits waren eine Punkband und oder sind eine Punkband und Punk hat immer gesellschaftliche Untertöne und das war sogar bei den Misfits der Fall, auch wenn Glenn Danzig sich da nie klar zu geäußert hat. Der war damals ja der Sänger der Misfits. Danzig kennt man natürlich heute auch mit so einer Soloband. Aber nichtsdestotrotz ist einfach bei den Themen relativ klar, dass es da um auch politische und soziale Dinge ging. Und das haben wir, weil wir natürlich auch das Punk in Horrorpunk leben, auch solche Themen bei uns. Wir erzählen vordergründig natürlich eine Gruselgeschichte oder eine persönliche Geschichte, aber unterschwellig sind häufig gesellschaftliche und soziale Kommentare dabei, wie das in Horrorfilmen oder ja, bei den Misfits auch der Fall ist. Wir versuchen es so zu handhaben, dass der Song an sich als Punk-Song mit gruseligen Texten für jeden funktioniert, aber wer ein bisschen tiefer liest, der findet vielleicht hier und da mal einen kleinen Seitenhieb. Und das können, wie gesagt, Horrorfilme, das ist bei auch Stephen King, hat immer auch unterschwellige Themen in seinen Büchern. Diese Dinge vereinen Horror und Punk, dass immer ein Subtext dabei ist. Und das versuchen wir als Band auch so zu handhaben.
Genau, also das habe ich sozusagen, als ich die Platte durchgehört habe, habe ich das auch so sozusagen für mich so gedacht, weil ja sozusagen bei Horrorpunk wird halt auch gesagt, dass es ja nicht so politisch ist wie Punk. Und dann habe ich auch so gedacht, aber diese Gesellschaftskritik, die ist ja trotzdem mit dabei. Also das ist ja sozusagen, die ist ja einfach nur noch viel feiner verpackt. Also könnte man sagen.
Könnte man sagen, natürlich haben wir auch einen Song auf dem neuen Album, der heißt Die Human Die, der ist nicht ganz so fein verpackt. Aber in der Tat versuchen wir halt wirklich, das fing schon ganz am Anfang an, als wir einen Song wie Tarantula gemacht haben und da hat, das ist ein Film aus den 50ern von Jack Arnold und der hat schon damals die Kritik an der Ausbeutung der Flora und Fauna. Ja, daraus diesen Film über eine Riesenspinne gemacht. Und das haben wir natürlich bei uns sogar in den Vordergrund gestellt, dass wir die Tarantel, die Riesentarantel als missverstandene Kreatur, die gejagt wird und eigentlich gar nichts dafür kann, dass sie ein Opfer eines Experiments wurde. So, und das sind diese Leseweisen, die wir versuchen da reinzubringen. Und gerade ist ja das Thema, also es fing natürlich an mit Covid, dann kam der ganze KI-Kram, der zigtausende wahrscheinlich Jobs kosten wird und Sorgen macht. Ne? Dann gibt es diverse andere Dinge. Gerade gibt es eine politische Verschiebung, die natürlich große Sorgen macht. Und das sind alles Dinge, die bei uns auch eine Rolle spielen, wenn aber auch unterschwellig. Ne? Also wir haben Songs geschrieben, da passieren gewalttätige Dinge und zack wird plötzlich jemand, der ein Fremder ist, also ein Alien, wird verantwortlich gemacht dafür, dass diese Dinge passieren. So, und das Album Alienated, diese Entfremdung, so, hat damit zu tun, dass wir alle im Moment gerade unsere Welt überhaupt nicht wiedererkennen, was passiert. Also in den letzten 5 Jahren ist so viel passiert, wo man immer sagt, was zur Hölle kann jetzt eigentlich noch? Wann kommt der große Krieg? Wann kommt dieses und jenes? Es ist ganz plötzlich eine andere Welt, als sie noch vor 8 Jahren war. So, und das ist ein Thema, was uns beschäftigt und was sicherlich auch Filmemacher und Autoren beschäftigt, die dem Horrorgenre zugeneigt sind, weil sich da so viele Geschichten draus stricken lassen. Ne? Und im Punkrock genauso. Man sagt ja, dass also in Zeiten, wo Reaktionäre beziehungsweise konservative Politiker die Oberhand gewinnen, da wird Punk wieder aufleben, weil die Leute sich halt wehren. Und da kommt wieder Horror und Punk zusammen für uns.
Ja, ich hatte tatsächlich gestern so einen Gedankengang. Ich weiß nicht mehr, wo er herkommt, aber es sind ja, wie du gerade gesagt hast, es sind ja Themen, die einen auch beschäftigen. Dass der Punk wieder stärker werden muss, habe ich so gedacht.
Ja, das finde ich auch. Und witzigerweise, also es gibt natürlich auch das Konträre, ne? Ganz plötzlich ist so 90er-Punk irgendwie mit Blink-182 und all sowas, der eigentlich ja wenig Aussage hatte, sondern einfach nur so die Vertonung von American Pie-Filmen war. Ist plötzlich auch wieder total hip. Es gibt natürlich auch immer eine Gegenbewegung. Es gibt den Eskapismus, wo die Leute sagen, hey, ich höre jetzt einfach wieder Glam Metal aus den 80ern oder ich höre den ich fühle mich gut Kram von Limp Bizkit oder sowas in der Richtung, einfach um sich wieder an eine schöne Zeit zu erinnern. Aber ich bin auch absolut der Meinung, dass der Punk wieder relevanter wird und auch wieder relevanter werden sollte und nicht ein Happy-Happy-Punk sein sollte, sondern einfach auch mal wieder Themen klar benennt. Auch wenn wir sie nicht klar benennen, sondern unterschwellig. Punk darf ja auch mal einfach klare Aussagen treffen.
Ja, absolut. Und das andere ist natürlich, dass sozusagen Musik ja auch was mit einem macht. Und der Rezipient darf ja natürlich auch selber darüber nachdenken und dort eine Reflexionsfläche haben. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges von Musik, dass sie uns auch zum Nachdenken anregen darf.
Finde ich absolut. Deswegen, gibt man sich ja auch schon Mühe mit den Lyrics, ne? Also, die ja nicht nur Schlachtrufe sind. Allerdings muss ich auch sagen, manchmal ist es natürlich auch sehr reinigend, wenn man auf einem Punkkonzert ist und einfach nur schön mitbrüllt. Ne? Ich liebe es, zu Slime-Konzerten zu gehen und einfach diese. Also, die haben wundervolle Texte, aber sie haben auch einfach mal welche, wo man mitbrüllt und einfach mal rauslässt und die Aussage ganz klar ist. Und das ist für mich natürlich auch was, wo man einfach mal alles rausbrüllen kann. Das gefällt mir auch sehr gut. Es muss also nicht immer besonders sophisticated sein. Manchmal darf es auch einfach nur voll in die Fresse.
Absolut. Da bin ich total deiner Meinung. Lass uns mal zum Album zurückkommen. Also Alienated bedeutet ja Entfremdung und du hast es gerade schon so schön beschrieben, was alles so Themen sind, zu denen wir uns im Jahr 2025 irgendwie entfremdet fühlen. Aber was sind denn so Themen, wo du sagst oder Dinge, wo du das Gefühl hast, dazu zu gehören?
Ja, das ist eine wirklich interessante Frage und so ein ganz klein bisschen haben wir das auf dem Album auch beantwortet. Da gibt es einen Song, der wieder mit einem Zugehörigkeitsgefühl zu tun hat. Der nennt sich Batcave. Batcave war damals in London ein Club, in dem die Gothic-Szene mehr oder weniger erfunden wurde. Da haben sich dann Bands wie Susie and the Banshees und Bauhaus und Joy Division, so die sind da hingegangen, die haben sich getroffen, nachdem sie alle bei einem Sex Pistols-Konzert waren, irgendwie ist da diese Gothic-Szene ist da entstanden. Und diese Vermischung aus den Punk-Leuten, den Gothic-Leuten, alles in so einem düsteren Club mit Nebel und schwarzer Atmosphäre, das ist was, wo ich sage, und das handelt auch in diesem Song davon, dass das wahrscheinlich, wir waren nicht dabei, aber ungefähr der Zeitpunkt sein müsste, wo ich gerne mal mit einer Zeitmaschine hinreisen würde, weil ich glaube, da würde ich mich sehr zugehörig fühlen. Und wir fühlen uns auch immer wieder, auch in der Gothic-Szene speziell, sehr aufgehoben, muss man sagen.
Das ist sehr lustig, kurz off-topic. Ich hatte gestern The Hives im Interview und habe gefragt, ob die mit einer Zeitmaschine zurückreisen würden oder ob sie mit einer Zeitmaschine 20 Jahre in die Zukunft reisen würden. Und die Frage war, was will ich in der Zukunft und was soll ich in der Vergangenheit? Brauche ich nicht. Aber bei dir hat die super beantwortet, die Frage.
Ja, wobei jetzt, aber die Frage ist wirklich interessant, weil es gibt ja auch der Titelsong unseres Albums Alienated. Da geht es halt ein bisschen darum, diese Welt, die gerade so fremd geworden ist, auch einfach zu verlassen. Und der Song ist entstanden, weil ja zuletzt immer auch das Thema war, Reisen zu anderen Planeten, Mars-Missionen und so weiter. Und da habe ich gedacht, du, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ich könnte mir das wirklich sehr gut vorstellen, zu sagen, ich wäre bei so einem Siedlertrupp dabei, auch wenn ich großer Fan der alten Alien-Filme bin und bei Aliens, zum Beispiel dem zweiten Teil, ist das überhaupt nicht gut ausgegangen. Aber ich finde, das hat eine totale Faszination. Es wäre allerdings eine Reise, die ich nicht in einer Elon Musk-Firma oder Rakete antreten wollte. Aber grundsätzlich würde mich beim Blick in die Zukunft interessieren, wo da die Reise hingeht.
Absolut, also da stimme ich dir auch zu. Also ich mache ich arbeite an der TU Chemnitz, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin dort im Bereich Innovationsforschung und Technologiemanagement unterwegs.
Respekt.
Genau. Und wir machen so mit meinem Kollegen, mache ich manchmal so Ideenworkshops mit Science-Fiction-Methoden, weil sozusagen die Imagination, also das, was wir uns vorstellen können, ne, also das können wir auch umsetzen. Und das ist super spannend. Also ich bin ein super großer Science-Fiction-Fan. Und da kriegst du mich mit Mars-Missionen und so, kriegst du mich super gut.
Finde ich mega. Und ich finde auch, dass Science-Fiction und Horror sind ja so oft verbunden. Ne? Also ich meine, was ist so ein Film wie Alien? Ist es ein Science-Fiction-Film oder ein Horrorfilm? Das hat natürlich beides. Und oder das Ding aus einer anderen Welt, The Thing und so. Es hat so viele. Selbst Tarantula ist ja auch aus dem Science-Fiction, also aus der Idee Science-Fiction, nämlich die Natur zu verändern, entstanden. Also dementsprechend, ja. Und das natürlich bei Zukunftsforschung, Experimenten, da können uns auch einige Überraschungen noch bevorstehen. Die können ganz schön gruselig sein.
Genau, absolut. Also da gibt es ja so viele Dystopien und wenig Utopien. Ja. Das ist spannend. Also wir versuchen optimistisch in die Zukunft zu gucken.
Das stimmt, das muss man natürlich auch. Ne? Natürlich beschäftigen wir uns immer natürlich mit den negativen Seiten und natürlich machen auch Romane viel Spaß, wo auch düstere Dinge passieren. Vielleicht gibt es dann auch am Ende eine Lösung und man ist dann doch ein bisschen befreiter. Das ist so ein bisschen wie Bewertungen im Internet. Ja, die Leute, die bewerten, machen das meistens, weil sie sauer sind und tippen irgendwas da rein und das war alles scheiße. Das machen ja weniger Leute, die total begeistert sind. Und genau, vielleicht ist das deswegen auch das Ding, dass bei Science Fiction die Dystopien einfach viel mehr Anklang finden als die schöne heile Welt, die die da ja meistens keine Rolle spielt.
Ja, da fällt mir sofort Kraftklub ein. Glückliche Menschen sind nicht interessant. Also ich glaube auch, glückliche Geschichten sind nicht interessant.
Ah, schön. Ein Song, den ich nicht kenne, aber der Titel macht direkt neugierig.
Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, aber eine Zeile in dem Song ist einfach glückliche Menschen sind nicht interessant. Ja.
Naja, wahrscheinlich, weil auch Kunst natürlich auch immer aus einem Gefühl des Vermissens, dass irgendwas nicht erreicht ist, entsteht. Ne? Also Kunst entsteht ja selten, wenn man einfach rundrum glücklich ist und sagt, ich habe hier alles erreicht, mir geht's gut, die Welt ist gut. Ne? Ist ähnlich wie bei Punkrock. Punkrock würde halt auch nicht funktionieren, wenn alles total dufte wäre. Wahrscheinlich.
Ja, wir brauchen dieses Spannungsfeld. Also brauchst du eine Reibungsfläche irgendwo, ne? Also das. Und bei Punk ganz entscheidend einfach. Also ich habe gelesen, dass du das Album so ein bisschen als Back to the Roots bezeichnest. Was war denn oder wann war der Moment, als du gespürt hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu diesen Punk-Wurzeln von The Other zurückzukehren?
Das hat sich so ein klein bisschen schon mit dem Vorgänger Haunted ergeben, dass wir ein bisschen einfacher werden wollten, nicht zu viel Wert drauf legen, also instrumental alles komplett auszuarbeiten und überall noch einen Lick reinzuspielen. Und also ich persönlich wollte einfach mehr schrammeln, mehr Punk-Akkorde spielen, mehr auf den Punkt kommen. Und Haunted war so ein Zwischending. Und als durch Bovid im Prinzip die ganze Besetzung der Band ausgestiegen ist, nach und nach natürlich. Und da waren welche bei, die wollten halt dieses Back to the Roots Ding sondern nicht so mitmachen, sondern die hatten Spaß daran, halt etwas hardrockiger unterwegs zu sein, mit schönen Gitarrenlicks und sowas. Und als die Besetzung dann neu sich gefunden hat, da war klar, dass wir diesen Weg auch gehen konnten, den ich eigentlich schon viel länger wieder gehen wollte, weil mir machen unsere alten Alben wirklich Spaß. Die kommen, die geben Gas, die Leute pogen und stage-diven und grölen mit dir ins Mikrofon. Und wenn du so Mid-Tempo-Songs spielst, die wir natürlich auch mögen, sie dürfen nur nicht überhand nehmen. So, da sind die Reaktionen dann so ein bisschen, ja, Arschwackeln. So. Und deswegen war irgendwann der Punkt, wo wir auch in der neuen Besetzung, wo alle gesagt haben, hey, so ein Song aus vom ersten Album, Beware of Ghouls, ist so ein Klassiker, den spielen wir bei jeder Show. Die Leute lieben den Song. Und da haben wir gesagt, vielleicht müssen wir wieder mehr in diese Richtung. Einfach 3 Akkorde, Augen zu und durch und direkt halt mal loslegen und nicht noch irgendwie ein Solo überall mit reinfiedeln. Einfach ein bisschen unmittelbarer, ein bisschen emotionaler und viel weniger drüber nachdenken. Und vor allem viel weniger zerreden. Also es war irgendwann ein Punkt, wo wir mit 5 Leuten im Proberaum standen und dann wurden Ideen mitgebracht und dann, ach ja, so, also jeder hatte eine Meinung, jeder wollte irgendwie noch an irgendwas arbeiten. Und früher haben wir Songs in 5 Minuten geschrieben. Ein Riff, alle sind eingestiegen, dann hat sich daraus eine Melodie ergeben. Ja, und die initiale Idee war nach 5 Minuten fertig und der Song war nach einer halben Stunde komplett fertig. Also so sind die ersten beiden Alben entstanden. Und dahin wollten wir zurück. Und auch wenn Alienated nicht ein solches Album geworden ist, wie die ersten beiden, They're Alive und We Are Who We Eat, ist es trotzdem wieder dieses Gefühl, die Songs sind kürzer, kommen schneller zum Punkt. Die Akkorde sind halt wirklich einfach mal Powerchords durchgeschrammelt und nicht immer noch Töne dazu gedudelt, sondern das hat einfach diesen Spirit der Anfangstage. Und deswegen ist es ein Back-to-the-Roots-Album. Wir sind vielleicht nicht mehr mit jedem Song so schnell wie früher. Und natürlich sind wir musikalisch viel besser geworden. Das heißt, wir gehen jetzt mit der technischen Finesse des Metals an den Spirit des Punkrocks. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Und dazu haben wir natürlich noch eine ganze Schippe Gothic mit reingeschüttet. Und das ist, glaube ich, der Weg, der für uns alle wirklich richtig gut funktioniert. Und wir sind halt total glücklich damit, wie es geworden ist. Und obwohl wir diesmal komplett die Demos am Computer gemacht haben, anstatt im Proberaum. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Songs einfach so auf den Punkt gekommen sind.
Wenn du sagst, also jetzt habe ich gleich mehrere Sachen in meinem Kopf. Also erstmal, ich finde diese Kombination aus Punk, Metal, dann hat man so ein bisschen so einen Swing, habe ich so. Also sozusagen für mich sozusagen die Songs, die sind so locker leicht irgendwie trotzdem. Also die sind nicht so düster, sondern die geben einem irgendwie so was Positives mit. Und das Ganze, das macht es irgendwie so episch, habe ich das Gefühl. Also das sind so richtig großartige Songs geworden, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Oh, danke, das ist super lieb. Aber ja, ich hatte kürzlich ein Interview, da fragte mich jemand, wie kommst du jedes Mal auf diese unfassbaren Ohrwurm-Refrains? Und ich habe gesagt, da kann ich einfach nur sagen, ich bin ein Kind der 80er und ich bin mit Glam-Metal, Hair-Metal aufgewachsen und damals so Bands wie Twisted Sister oder Kiss oder Bon Jovi und so weiter. Da war der Refrain, war halt wirklich der Dosenöffner, ja, der Refrain muss einfach knallen. Und das ist natürlich die Leichtigkeit, die du wahrscheinlich meinst, dass da immer natürlich auch dieser Ohrwurm-Appeal mit drin sein muss. Das heißt, selbst wenn ich eine Strophe mit meiner tiefen Stimme singe, ja, dann kommt irgendwann, geht's auf, dann kommt die Gitarrenwand und dann kommt das, wo die Fäuste in die Höhe gehen und man dann halt mitsingt. Das sollte für uns immer das Nonplusultra sein, dass da ein Mitsing-Refrain bei ist. Trotz vielleicht zwischendurch einer Melancholie.
Ja, nee, das ist richtig toll. Und dann zu dem sozusagen, dass ihr ja jetzt sozusagen, ich finde das immer super spannend, sozusagen, ne, früher sind eure Songs so schnell entstanden und jetzt irgendwie sozusagen diese technische Finesse, und wo man dann immer denkt, da muss ich nochmal was drehen und dann denkst du sozusagen, also du hast ja jetzt gemeint, weil ihr dir die Demos am Computer gemacht habt, ist es sozusagen ein Stück weit besser auch geworden, weil ihr mehr technische Möglichkeiten dadurch genutzt habt oder weil es einfacher umzusetzen war?
Eigentlich würde man denken, es widerspricht sich, dass wir am Computer gearbeitet haben und dadurch eigentlich viel mehr auf den Punkt gekommen sind, weil natürlich ist immer die Gefahr, man probiert alles aus und haut alles rein, was der Computer hergibt. Und das haben wir natürlich auch teilweise gemacht. Wir haben Ideen zusammengeschraubt in nächtelangen Sessions, also richtig geil mit Bier in der Hand, Pizza bestellt und haben wirklich von nachmittags bis in die frühen Morgenstunden haben wir da gesessen. Und was wir vor allem getan haben, war, wenn eine Idee in den Grundzügen stand, haben wir ganz viel auch wieder rausgeschmissen. Das heißt, wir haben Dinge ausprobiert und das geht natürlich am Computer viel, viel leichter, als wenn 5 Leute im Proberaum, ich könnte das und ich könnte das, lass mal das probieren. Nein, wir haben einfach mal ganz schnell ausprobiert. Wir haben gesagt, das ist scheiße, lass uns das rauslassen. Oder brauchen wir noch das und das und das ausprobiert? Nee, komm, wir haben es zusammengestrichen. Rigoros. Ne? Das Einzige, was wir hier und da mal wirklich gemacht haben, war, wir haben an einzelnen Stellen auch mal ein Keyboard dazu gebastelt, wir haben auch ein paar Soundeffekte dazu gebastelt. Das sind aber Dinge, die passiert sind, als die Songs eigentlich komplett standen. Und ich glaube, dass dadurch, dass es gab so 2 Songwriting-Teams in dem Falle, das waren unser Gitarrist Jay und ich. Wir haben ganz, ganz viel zusammengeschrieben in diesen Nachtsessions. Der neuere Gitarrist Ventum, der kam später dazu, aber wir haben dann auch direkt angefangen, gemeinsam zu schreiben, er und ich. Und da ist einfach super viel entstanden und das zu zweit. Also da zwei und dann hast du nicht 5 Leute, die sich alle wiederfinden wollten. Das war auch mit wieder ein Grund, warum einfach es sehr schnell zu Resultaten kam. Mhm. Und der Song und die Melodie im Vordergrund stand und nicht, dass da unbedingt noch ein ganz besonderes Lick, Töne, ein Gedudel, irgendwas, was den Gitarristen noch zeigt. Nee, die hatten auch Bock. Die Jungs hatten auch Bock, einfach mal zu schrammeln.
Das ist super cool. Also es ist halt dieses, ne, dieses, wenn du sollst ja nach Möglichkeit, wenn du Ideen hast, sollst du das ja schnell austesten. Und nur wenn du das austestest, kannst du ja auch feststellen, eben funktioniert oder funktioniert nicht. Und dass das, dass es damit so einfach von der Hand geht, das finde ich mega cool irgendwie.
Das war auch wirklich mega cool, besonders unser Gitarrist Jay ist eine totale Nachteule. Und wenn ich bei ihm in Dortmund war aus Köln, und wir dann irgendwie um 4 Uhr morgens aufgehört haben, dann bin ich nach Hause gefahren, habe geschlafen und er hat die ganze Zeit noch weitergemacht. Und als ich morgens dann aufgewacht bin, hatte ich dann von den 3 Songs, die wir gemacht haben, schon die Demos per E-Mail bekommen, so zum Aufwachen. Das war natürlich echt mega, ja. Und das haben wir diverse Male gemacht. Und dann hatten wir am Ende sogar deutlich mehr Songs, haben die auch im Studio aufgenommen. Das ist jetzt hier das erste Mal, dass ich das erzähle. Wir haben auch noch genug für eine EP, die dann im Frühjahr nächsten Jahres kommt. Und da sind auch noch ein paar schnellere Songs. Das lief alles richtig gut. Einziger Nachtrag noch, als wir dann im Studio waren, hatten wir die Songs quasi noch nicht gemeinschaftlich getestet. Das heißt, jeder Musiker ist ins Studio gegangen und hatte die bisher nur gehört, aber wir haben sie noch nicht richtig zusammen gespielt. Das ist was wir beim nächsten Mal dann noch anders machen müssen, dass wir die einmal im Proberaum so zusammenspielen, dass der andere Gitarrist weiß, welche Parts er übernimmt. Oder bei den Vocals zum Beispiel klar ist, wer macht die hohe Stimme, wer macht die tiefe Stimme und so weiter. Das hat die Aufteilung schon mal da ist. Deswegen haben wir dafür im Studio deutlich mehr Zeit als sonst gebraucht, weil wir erstmal die Songs, die wir da geschrieben haben, wieder auseinandernehmen müssten, um die sozusagen auf die Musiker zu verteilen. Aber andererseits hat sich das auch sehr gut angefühlt, weil wir im Studio auch diesmal richtig noch an den Songs gearbeitet haben, ne? Und dann so ein bisschen die Finessen dann nochmal definiert haben. Das war auch schön. Das war so, wie man manchmal so von den großen Bands, so was weiß ich, Metallica, die sagen, so, jetzt machen wir unser neues Album. Ich habe 150 Riffs dabei und dann fangen die erst im Studio an, mit Bob Rock oder sowas zu schreiben. Ne? Und in Teilen, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, hat sich das auch so angefühlt, als würde man da jetzt noch mal so ein bisschen kreativ werden, dann aber gemeinsam mit unserem Produzenten Tim damals. Und ja, war auch geil.
Und es ist ja auch das, ne? Wenn du dann sozusagen im Studio bist und der Produzent dabei ist, da kommt ja einfach auch nochmal sozusagen ein frischer Blick mit drauf und man ist nochmal in einem anderen kreativen Flow dann einfach.
Ja, besonders kommen da, wie du sagst, ein anderer Blick und es kommen Ideen, auf die man selber nicht gekommen wäre. Also ich mache den ganzen Spaß ja jetzt schon seit 20 Jahren und habe dann natürlich eine bestimmte Art Songs zu schreiben und Vocal Lines zu entwickeln. Und ich freue mich wirklich immer sehr, wenn jemand Neues in die Band kommt oder ein Produzent da ist, der sagt, hey, probier doch mal das und das oder probier das und das. Also jetzt ganz konkretes Beispiel, vielleicht hätte ich gar nicht deutlich mehr Songs als sonst in meiner tiefen Stimme gesungen, wenn der Produzent nicht gesagt hätte, hey, das passt aber richtig gut zu den Songs, lass uns das doch mal nehmen. Ja? Und ja, das war natürlich super im kreativen Prozess, dann auch dieses Feedback zu kriegen, diese Impulse.
Das heißt, ich habe nämlich tatsächlich hier stehen, deine Stimme ist auf diesem Album auffällig tief und eindringlich, fast beschwörend. War das eine bewusste Entscheidung?
Wir haben in der Tat bei den Demos haben wir auch schon viel Wert auf meine tiefe Stimme gelegt. Und dann im Studio nochmal bei Songs, zum Beispiel der Titeltrack Alienated, die Stimme, die jetzt nur eine hohe Nuance ist, war eigentlich die Hauptstimme zum Beispiel. Das hat sich also wieder rauskristallisiert, dass die tiefe Stimme da stärker ist. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich früher auf den ersten Alben nicht so hoch gesungen habe, wie ich es teilweise auf den Alben der 2010er gemacht habe, wo ich in manchen Refrains meine Bruce Dickinson-Stimme rausgeholt habe. Und jetzt bin ich ein klein bisschen auch da wieder back to the roots gegangen, um auch diesen Anspruch, den wir hatten, ein Goth-Punk-Album zu machen, etwas zu unterstützen. So, das war unser Leitmotiv. Wir wollten in Richtung Goth-Punk gehen. Und ja, ich glaube, das haben wir dann auch wirklich sehr stringent verfolgt bei vielen Songs. Und ja, die ganz hohe Stimme, die hört man höchstens noch als Nuance in Refrains wie bei Ghost from the 80s, wo ich dann die ganz hohe noch im Hintergrund mache, damit der Refrain richtig groß wird.
Du hast jetzt gerade gesagt, ihr hattet sozusagen so im Blick, so ein Goth-Punk-Album zu machen. Ich finde, auf Alienated, also wenn ich jetzt sozusagen diesen Entfremdungsbegriff so benutze, dann zieht sich das schon wie so ein roter Faden durch die Platte durch. War das ein Konzeptalbum? Also sozusagen war das gedacht, dass es so sein soll?
Zu 90% ja. Also ich traue mir nicht zu, ein komplettes Konzeptalbum zu machen, weil wir dann doch noch immer mal den einen oder anderen Fun-Song, in dem Fall war es zum Beispiel Witch from Outer Space, ja klar, der hat auch mit Space und Aliens und so weiter zu tun, aber es ist kein Entfremdungsthema in irgendeiner Weise. Aber grundsätzlich war das Thema, dieser Albumtitel, der stand schon sehr, sehr früh fest, weil der Weg der Welt uns den quasi diktiert hat. So. Und dann hat sich das Artwork ergeben und dann, ja, währenddessen wurden die Songs halt weitergeschrieben und dann hat sich so ein roter Faden dann noch aufgetan. Das heißt, bei einzelnen Songs bin ich dann speziell in diese Richtung gegangen, um noch diese Zugehörigkeit zum Albumtitel zu untermauern. Das heißt, es gibt mehr denn je einen roten Faden, thematisch. Aber es ist kein Konzeptalbum in dem Sinne. Ja, ist schwer, glaube ich, so. Also jeden Song konzeptionell dahin zu schreiben, ich glaube, da würde ich mich wieder so ein bisschen eingeschränkt fühlen. Entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber.
Nee, alles gut. Also ich finde auch, dass das sozusagen so ein Konzeptalbum zu machen, keine Ahnung, ich bin keine Musikerin. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Also mir erzählen dann auch mitunter Bands, dass sie dann richtig in die Recherche gehen. Also jetzt letztes Jahr hatte ich eine Band aus Norwegen, Fixation, die über ein Album über sozusagen so Sekten und Okkult und sowas gemacht haben. Ne? Und also der hat sich da richtig tief eingearbeitet. Das ist auch ein Mini-Album geworden. Das ist Wahnsinn, wie viele Details da drin sind. Und das muss man ja erstmal, also es ist ja Zeit, also du brauchst ja die Zeit dafür, da auch so tief einsteigen zu können.
Boah, da habe ich höchsten Respekt vor, ja. Also ich bin zwar im Horrorgenre recht belesen, aber dass ich jetzt auch Fakten einfach so integrieren könnte, also komplette Fakten, ich sag mal Vision Bleak zum Beispiel, wenn es da um Lovecraft-Thematiken geht und die dann die Sprache der Great Old Ones hier aus dem Cthulhu-Mythos dann damit einbringen, also wie die Monster, die alten Götter sich artikulieren, das, also, die können das wahrscheinlich sprechen. Aber ich hätte das nicht so parat. Und genauso ging es bei alten Themen genauso. Wir haben mal einen Song gemacht über den Werwolf von Bedburg. Bedburg ist eine Stadt, die hier in der Nähe von Köln ist. Und da hat wohl mal ein Werwolf sein Unwesen getrieben. Und klar, da habe ich mich natürlich bemüht, dann die ganze Geschichte dann auch so, wie sie überliefert wurde, in den Song zu integrieren. Und dann war die Idee, ob man mal ein ganzes Album über solche Sagen macht, weil natürlich hat jedes Land und gerade hier in Deutschland gibt es da sicherlich einige Geschichten. Und ja, irgendwie war es mir dann auch, also auch wenn mich das fasziniert, haben wir das nicht mehr verfolgt, weil viele Themen bieten sich einfach an, die kommen zu einem geflogen. Ne? Da plötzlich denkt man, oh, das ist aber ein schönes Songthema, da würde ich gerne mal einen Song machen. Und das ist eigentlich das, was ich viel lieber mag. Diese Inspiration, die einfach von irgendwo kommt, sich festsetzt und da ist, anstatt so eine Recherchearbeit, die mega geil ist, ne? Also mache ich auch, wenn
Absolut.
ich einen Song über irgendwas von Stephen King schreibe oder Lovecraft oder Poe oder irgendwas. Oder halt, was weiß ich, Song Doll Island, den wir hatten auf Hear Itself. Natürlich müssen da die Dinge rein, die auch auf dieser Puppeninsel zu sehen sind, aber ich mache da jetzt auch keine Doktorarbeit draus.
Ja, genau. Also, und ich glaube, wenn sozusagen so die Inspiration da ist oder die Muse einen küsst, dann geht es auch viel leichter von der Hand. Also dann ist man viel leichter in dem Flow drin. Aber ja, es sind jetzt nur meine Gedanken dazu.
Ja, also wie gesagt, ich habe ne, ich hab meine Magisterarbeit über Stephen King und Lovecraft und Poe geschrieben und ich habe da ein grundsätzliches großes Interesse an den Themen, an der Motivation der Autoren, an den Themen, die die beschäftigt haben und so weiter. Das sind ähnliche Themen, die mich auch interessieren. Das fließt dann natürlich ein, die ganze Beschäftigung damit. Aber das ist halt, weil es mich schon immer interessiert hat und nicht, weil ich für jeden Song neu recherchiere. Außer es ist ein ganz besonderes Thema, wo ich mir dann noch was Wissen aneignen muss. Ne? Also so ein Song wie der besagte Witch from Outer Space zum Beispiel, der hat sich dann so von selbst geschrieben, weil da geht es einfach um eine außerirdische Hexe, die kommt, um sich einen Erzeuger auf der Erde zu suchen und den mitzunehmen auf ihren Planeten, um dann die Alien Race da zu retten. Der schreibt sich einfach von selber. Das ist halt total pulp.
Ja, okay. Also die Platte, die kommt am Freitag. Also sozusagen, wenn ihr den Podcast hört, ist Freitag. Also heute kommt die Platte raus am 31.10. Und da seid ihr auch auf Tour. Deshalb mal so ein Schwenk zu euren Live-Shows. Die sind ja irgendwo so angesiedelt zwischen Theater, Horrorfilm und, wie du das vorhin schon beschrieben hast, purer Energie.
Ja, ich wünschte, es wäre ein bisschen mehr Theater und Horrorfilm, so wie Alice Cooper es macht, aber dazu gehört natürlich ein gewisses Budget und eine Bühnengröße. Jetzt sind wir in der Tat auf großen Bühnen unterwegs, weil wir mit Wednesday 13 unter anderem touren. Wenn dieser Podcast läuft, dann ist die Tour schon fast zu Ende. Wir spielen an Halloween in Köln, eine große Halle, danach noch in Leipzig. Aber wir haben natürlich viele, viele Ideen. Wir haben auch schon Schauspieler auf der Bühne gehabt. Wir haben ein Zirkuszelt gespielt, wo wir wirklich Tänzer dabei hatten und Tänzerinnen, also was. Aber solche Dinge lassen sich halt nicht wie so ein Traveling-Zirkus überall realisieren. Und da wir, wenn wir Headliner-Shows spielen, halt in 300er bis 500er Läden spielen, die natürlich auch oft begrenzte Bühnengrößen haben, ist es am Ende wir als Monster auf der Bühne mit ein bisschen Background, Und da steht dann die Energie im Vordergrund und das Mitsingen und das Publikum, was ganz nah dran ist. Und wir bemühen uns, sie zu erschrecken, aber sie kommen trotzdem.
Er wollte sie ja erschrecken, er wollte sie ja nicht abschrecken. Geht ihr dann nochmal demnächst?
Genau, ja, du wolltest gerade fragen, was dann demnächst ansteht, richtig.
Ja, genau. Ja,
also im Januar spielen wir wieder ein paar Headliner-Shows. Es wird gerade auch viel gebucht. Wir haben ein paar Festivalzusagen, die wir aber noch nicht nennen dürfen. Ich hoffe jetzt einfach, wenn das Album raus ist, dass da wieder einfach mehr passiert, weil die Gesamtsituation ist ja seit Covid schlechter geworden, was Clubs angeht, was Möglichkeiten gibt, für Bands zu spielen. Die ganz großen Bands ziehen halt die Massen, die auch bereit sind, alles zu bezahlen. Die haben dann deutlich weniger Geld, um kleine Clubs und kleine Bands zu unterstützen. Das ist auch eine Sache, die sich so in den letzten 5 Jahren ganz extrem entwickelt hat. Und da wir ja jetzt 5 Jahre kein Album rausgebracht haben, müssen wir uns natürlich unser Publikum wieder ein Stück weit erspielen. Und das hoffen wir natürlich, dass wir das mit diesem Album tun können. Bis jetzt sind die Reaktionen phänomenal, muss man sagen. Und ich hoffe, dass wir dann zwischen all den System of a Downs und Metallica und wie sie alle heißen, dann auch noch ein paar Leute ziehen können. Aber ich bin da ganz guter Dinger. Denn der Zustand der Welt, der sorgt dafür, dass die Leute halt vielleicht auch zu uns kommen und ein bisschen feiern und mitsingen wollen.
Also da drücke ich euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, aber das ist schon auch ein spannendes Phänomen. Also ich meine, es gibt große Bands, die ganze Zeit auf Tour waren, aber ich habe auch das Gefühl, dass so die ein oder andere Band, die 15, 20 Jahre nicht auf Tour war, plötzlich zurückkommt. Also es sind auch ganz seltsame Phänomene, finde ich.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es auch in der Subkultur eine zunehmende Eventisierung gibt. Ne, die Leute rennen aufs Festivals und feiern das ab mit tollen Outfits und nehmen da alles mit und jeder filmt sich dabei und große Bands gucken, egal was es kostet. Und ja, da kommen natürlich solche Reunion-Geschichten, kommen dann natürlich auch gerade recht. Da rennt dann halt jeder hin und gibt 200 oder irgendwas Euro dafür aus. Und davon, da leiden dann natürlich andere Acts drunter, die einfach kontinuierlich gespielt haben und weiterspielen wollen. Ne? Weil die kann man ja immer mal sehen.
Ich finde das schwierig. Also ist ja dieses, was du so ansprichst, ist ja auch diese Kommerzialisierung, ne? Diese Selbstinszenierung von den Menschen so. Die gehen halt auf diese Konzerte, machen Fotos von sich und zeigen, oh, guck mal, wo ich war. Und aber eigentlich ist ja sozusagen Musik, also sozusagen ich gehe auf Konzerte für mich selbst, also weil es mir einfach gut tut, die Musik zu hören und das zu fühlen auf so einem Konzert. Und ich glaube, das muss wieder viel mehr transportiert werden, dass es den Menschen wieder klar ist, für was es eigentlich diese tollen Konzerte gibt. Also gerade in der Subkultur, in den kleinen Läden.
Voll. Ich habe, also ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht auf ein Konzert gehe. Gestern war ich sogar auf 2 Konzerten, witzigerweise. Ich war erst bei Das Ich in einem ganz kleinen Gothic-Club im Shadow in Leverkusen. Das war eine einzigartige Stimmung, ausverkaufter Laden, nur 250 Leute, und Das Ich ist ja eine sehr bekannte Band, mega Bock gebracht. Und dann haben aber, das war in Leverkusen, in Köln haben ZSK gespielt und dann sind wir da noch ganz schnell hin und haben dann noch 3/4 des Sets von ZSK gesehen, was natürlich komplett anderes war, nämlich voll Punkrock, politisch und alles. Und gestern 2 Konzerte an einem Abend. Ach, das war Glückseligkeit pur. Und ja, wenn die Leute verpassen es wirklich, wenn sie halt immer nur zu den Riesendingern rennen, wo dann sich 80.000 oder mehr Leute vor einer Bühne drängen. Ja, mir macht das auch Spaß, mal Metallica zu sehen oder ja, keine Ahnung, ich habe Kiss 40 Mal live gesehen. Also das finde ich auch super, aber diese kleinen Konzerte, wo man dem Sänger direkt in die Augen guckt, ne, das ist für mich eigentlich das Erlebnis. Da kommen die Emotionen, wenn du halt wirklich die Musik spürst und die Leidenschaft spürst und das Publikum mitsingt und mit ins Mikro brüllt. Das ist für mich die Essenz von dem, was wir machen und wie ich ein Konzert erleben möchte.
Absolut, da stimme ich dir voll zu. Genauso möchte ich auch Konzerte erleben. Und das geht einfach in diesen riesengroßen Venues nicht.
kommst du mal zu uns.
Genau, das ist wichtig sozusagen. Subkultur ist wichtig. Die muss transparent gemacht werden, die muss in den Diskurs gebracht werden.
Wir haben total Glück, dass wir jetzt mit einem Song von unserem Album I Give You the Creeps erstmal in der Rockradio-Rotation, also bei Radio 21, darf ich andere Sender sagen? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist okay.
Ja, Radio 21, Auckland und so weiter. Und da lief dieser Song auf Rotation, was wir nie für möglich gehalten hatten. Und das hat ein Feedback generiert, was du mit einfach nur irgendwie Video bei YouTube hochstellen oder eine Kritik in einem Metal-Magazin. Ne, da erreicht man natürlich viele Leute und wir sind da wahnsinnig dankbar. Aber Menschen zu erreichen, die im Prinzip eigentlich nur das Radio einstellen und selbst wenn es hier Radio Bob Rockantenne, wie sie alle heißt, ne, also auch der geneigte Rockhörer macht ja manchmal einfach nur das Radio an, stellt seinen Rocksender der Wahl an und lässt sich berieseln. Und wenn du da läufst und Leute erreichst, und das weißt du ja als Radiomacherin ganz genauso, dann triffst du plötzlich auf Menschen, die du sonst nie erreicht hättest. Und das war für uns eine wunderbare Erfahrung. Und mal abgesehen davon, dass ich auch gerne Radio und Podcasts höre.
Ja, das ist halt also sozusagen UKW-Radio, das ist immer noch super relevant. Also das fällt halt mit diesem ganzen digitalen Schnickschnack wie Podcasts, also auch wenn ich selber einen hier habe, fällt das halt häufig hinten runter, weil du ja mit einem UKW-Sender gar nicht so das medial oder digital abbilden kannst. Ne? Also du bräuchtest ja eine wahnsinnige Redaktion dahinter, um das alles transparent zu machen, was du dort täglich über den Äther jagst. Also das ist schon Wahnsinn.
Aber andererseits erreichst du ja mit UKW auch immer noch mehr Leute als mit DAB oder so, ne? Weil viele hören im Auto und machen halt ihr UKW-Radio an.
Genau, ja. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Okay, Rod, jetzt haben wir schon ganz viel erzählt. Wir haben auch so alles, fast alles abgehakt, was hier so auf meiner Liste steht. Ich habe jetzt hier noch stehen sozusagen, wenn du heute auf die Horrorpunk-Szene zurückblickst, was bedeutet dir der Titel Europeans oder also die bestbekannte europäische Horrorpunk-Band zu sein?
Boah, das ist eine starke Frage. Wir sehen uns natürlich als Horrorpunk-Band, da kommen wir her. Ich habe ein Plattenlabel namens Fiendforce Records, da waren alle relevanten Bands des Genres zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal drauf. Es wird behauptet, dass dadurch, dass ich 2003 und 2004 die Compilations This is Horrorpunk 1 und 2 rausgebracht habe, dass das Genre da überhaupt den Namen wirklich bekommen hat oder beziehungsweise, dass der Name bekannt wurde. Das ist für mich und für uns ist das unsere Heimat und wir wollen sie unterstützen. Deswegen gibt es das Label auch wieder und wir haben auch neue Bands gesigned. Andererseits sind wir natürlich auch auf Punk-Festivals. Wir haben dreimal Wacken gespielt. Wir waren mehrmals in Amerika auf Tour. Und da kommen natürlich nicht nur die Leute, die Misfits etc. hören, sondern da kommen auch Leute, die einfach andere alternative Musik und ja, speziell Metal oder Gothic hören. Nichtsdestotrotz, das Label Europas größte, bekannteste, was auch immer, Horrorpunk-Band zu sein, das muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Und ich bin lieber ein großer Fisch im kleinen Teich, als ein kleiner Fisch im großen Teich. Und deswegen ist dieses Zitat, das mal von einem bekannten Gothic-Magazin gefallen ist, das wir natürlich sehr gerne aufgegriffen haben, ist für uns natürlich eine Auszeichnung sondergleichen. Und auch wenn wir nicht diesen klassischen Horrorpunk spielen, ist die Attitüde halt immer noch da. Und deswegen freuen wir uns da wirklich drüber, dass die Leute uns als eine solch große Band bezeichnen. Und wir tragen die Fahne in die Welt.
Mhm. Ja, also du hast es schön beschrieben, ne? Also es ist sozusagen so ein Kontinuum zwischen Ansporn, Verantwortung und natürlich ganz viel Stolz dazwischen, ne?
Ja. Und Verantwortung darf man nicht unterschätzen, ne? Also wir versuchen auch immer, wenn möglich, andere Bands des Genres mit zu Konzerten einzuladen. Diese ganze Tour, die wir jetzt um Halloween spielen, das ist eine Familientour. Mit Wednesday 13 waren wir 2005 das erste Mal auf Tour. Blitzkid haben wir schon 50 Mal oder mehr gespielt und mehrere Touren gemacht. Color Breeze sind ganz alte Freunde. Also Das Horrorpunk-Genre ist wirklich ein winziges, aber unfassbar familiäres Genre. Das ist eine Szene, die sich weltweit erstreckt und wo die Menschen und die Bands sich kennen und wo du im Whiskey A Go Go in Hollywood Fans aus Deutschland triffst, weil die das so cool fanden, dass wir da in dem legendären Laden sind, dass die dann einfach mal dahin geflogen sind. Gleichzeitig jetzt an Halloween in Köln zum Beispiel kommen halt wirklich die Leute von überall her, auch Amerikaner, nicht nur die drei amerikanischen Bands, die dabei sind, sondern auch Fans, die sagen, das Line-Up lasse ich mir nicht entgehen. Also das ist was, es gibt nicht so viele Szenen mehr, in denen das so ist. Ne? Also und deswegen bin ich da auch ein bisschen stolz drauf, dass wir dieses Label tragen, dass wir hier in Europa die Größten sein sollen.
Ja, das ist schön. Ich habe da jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich ehrlich gestehen. Nee, das ist schön, also weil das ist ja sozusagen, also wir streben ja auch immer nach Zugehörigkeit und dieses Dazugehören, das ist ja was ganz Wichtiges. Und wenn es solche Szenen noch gibt, dann ist das was mega Cooles, was Tolles, also was uns einfach zeigt, dass die Welt noch nicht vor die Hunde geht.
Vielleicht ist es der Gegenentwurf zu der Entfremdung, über die wir auf dem Album singen, weil das wirklich was ist, wo wir so unseren Platz gefunden haben. Ne? So dieses heimelige Gefühl, da wirklich dazu zu gehören und das auch mitzugestalten. Es soll ja nicht nur ein warmer Platz sein, an dem man sich gerne mal niederlässt, sondern es soll ja auch, man will ja das Haus und die Umgebung mitgestalten und für alle schön machen. Und so sehe ich unseren Auftrag in der Szene, aber so sehe ich auch die Szene generell, weil ich das Gefühl habe, dass das eine sehr kreative, engagierte Szene ist. Sie bräuchte nur langsam ein paar mehr Leute, die sie entdecken.
Okay, dann, also ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass sozusagen über das neue Album, was jetzt draußen ist, heute ist ja der 31.10., Alienated, dass da sozusagen nicht nur die alten Hasen sozusagen sagen, ach ja, da war ja was, da muss ich unbedingt hin, sondern dass da auch junge Menschen nachkommen oder andere Menschen nachkommen, die euch neu entdecken.
Wir wollen das noch eine ganze Zeit machen und natürlich hoffen wir sehr, dass wir auch weiter neue Gesichter sehen und vielleicht kommen mal welche vorbei, die hier dieses schöne Gespräch gehört haben und sagen, hey, dadurch bin ich auf euch gekommen, ich würde mich freuen.
Ah, das fände ich auch super cool. Okay, lieber Rod, hast du noch etwas, was du erzählen möchtest, ich aber nicht danach gefragt habe?
Oh, wir haben viel erzählt. Also spontan fällt mir nichts ein. Ich möchte auf jeden Fall allen Hörern an diesem heutigen wundervollen Tag Happy Halloween wünschen. Und ja, hoffe, dass ich viele mal vor der Bühne wieder treffe oder zum Gespräch danach.
Okay, dann in diesem Sinne, das war Metal Minds The Pit Unplugged. Ich hoffe, ihr habt gespürt, dass hinter der Schminke, hinter den Schatten von The Other etwas Echtes steckt. Alienated ist also kein bloßes Horrorpunk-Album. Es ist ein Soundtrack für alle, die sich manchmal fremd fühlen und trotzdem dazugehören wollen. Danke, Rod Ascher, für dieses offene, kluge und berührende Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Oh, ich danke dir. Das sind wirklich liebe Worte. Das freut mich wirklich total. Dankeschön.
Und euch da draußen, ich wünsche euch eine wundervolle Nacht voller guter Musik, ehrlicher Gedanken und vielleicht einen kleinen Schauer, der euch daran erinnert, dass Dunkelheit nichts ist, wovor man Angst haben muss. Mein Name ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Das war Metal Minds The Pit Unplugged. Bleibt wach, bleibt echt, bleibt euch treu. Macht's gut. The Pit.